Spoilerfabrik.
Close your eyes.
Someone is killing Jedi.
Star Wars. The Acolyte.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Spoilerfabrik, einem Digitech Spoilercast mit dem Patrick Vogt.
Wunderbar, guten Tag.
Und Ramon Schneider.
Hoi miteinander.
Ich bin Luca Fontana und heute besprechen wir die 7. Folge von The Acolyte, die einen Namen hat, den ich sehr spannend finde. Patrick, weißt du zufälligerweise den Namen?
Ganz zufällig, weil ich jetzt so ein der Titelträger geworden bin, weiss ich den. Ja. Er heisst auf Deutsch Entscheidung oder auf Englisch Choice. Und da schließt sich dann auch der Kreis zu der ersten Rückblick Folge 3, weil die hat ja auch nur einen Namen gehabt, Schicksal, nämlich Destiny. Also gibt es jetzt zusammen Destiny Choice, Schicksal Entscheidung.
Voll. Und das finde ich eine mega geile Wahl, vor allem jetzt im Nachgang von dieser Episode, weil sie zeigen ja eigentlich zwei unterschiedliche Seiten von der gleichen Münze oder zwei Sichtweisen vom gleichen Ereignis. In der einen Folge erfahren wir ja mit der jede Perspektive jetzt nicht nur, was vor 16 Jahren wirklich auf Brando passiert ist, sondern wir sehen jetzt da in dieser Folge auch ein bisschen, was passiert, wenn jemand wie der Meister Saul Schicksal mit Entscheidungen verwechselt, was vielleicht auch ein bisschen so die Zentralfrage von dieser Folge ist: Ist es wirklich der Osha ihres Schicksal gewesen, einem Soul sein Padawan zu werden? Oder hat er das Schicksal mit seinen Entscheidungen erzwungen? Eine Frage, die wir wohl nicht beantwortet bekommen werden. Ramon, du hast letzte Woche gesagt, wenn sie die Brandog-Auflösung in den Sand setzen, dann wirst du die letzte Folge gar nicht erst schauen. Meine Frage an dich: Wo stehst du? Haben wir dich verloren? Wirst du nächste Woche nicht mehr dabei sein?
Ja, nein, sagen wir es mal so. Wir haben mich knapp verloren. Nicht verloren. Knapp nicht verloren, ja. Weil ich muss sagen, hey, also ja, seien wir ehrlich, Folge 7 ist eigentlich eine Wiederholung von Folge 3. Also, es ist ja, du kannst praktisch 1:1 alles daneben stellen und du siehst einfach die Sicht aus der Jedi und nicht aus der Sicht von der Osha und der Mei. Und aber sie gibt so ein paar Fetzen mehr Infos, ein paar offene Fragen sind beantwortet worden, aber sonst eben, ich muss sagen, hey, die ersten 28 Minuten kannst du skippen. Ist egal. Die letzten 10 Minuten, dort wird es geil. Und dort hat es mich wieder ein bisschen gefangen. Und muss ich sagen, okay, wegen diesen letzten 10 Minuten schaue ich auch die letzte Folge. Und, was ich auch geil gefunden habe, man sieht einen Wookie mit Lichtschwert. Das ist witzig.
Ah, der ist gekommen. Auf den hast du gewartet, den hast du sehnsüchtig gewartet.
Ja.
Patrick, wie siehst du aus?
Ganz klar, das absolute Highlight. Endlich den Kel Naka in Actions gesehen. Sonst, ich bin so ein bisschen unentschlossen. Also, es ist schon spannend, wie so die andere Seite von dieser Flashback-Folge 3, beziehungsweise von dem, was man den Osha immer erzählt hat, das zu sehen. So diese Sichtweise kratzt irgendwie auch weiter am glatt polierten Image von der Jedi. Die Folge zeigt ja auch eindrücklich auf, was eine Verkettung von ganzen Haufen unglücklichen Umständen oder Entscheidungen kann auslösen. Mir ist durch den Kopf, es gibt ein Sprichwort, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Und irgendwie habe ich so gefunden, die Folge 7, was dort alles passiert, die steht sinnbildlich für das Sprichwort. Das ist quasi eine Inszenierung von dem Sprichwort.
Hey, ich habe die Auflösung eigentlich recht cool gefunden. Vor allem hat für mich die Perspektivenwechsel eben mega gut gewirkt. Also ich habe viele Szenen überhaupt nicht als repetitiv, sondern als spannend empfunden, weil Folge 3 hat uns doch eine Indara gezeigt, wo eher kalt und distanziert ist, wo der kommt und von Republikgesetz spricht und sie durchsetzen will. Und der Saul hingegen, der hat immer gütig und besorgt gewirkt ums Maikli. Und die Episode, die hat alles in ein komplett neues Licht geworfen. Oder eigentlich war Dara, die verzweifelt versucht hat, die Situation irgendwie zu deeskalieren und der Saul und der Torbin ein bisschen, die haben aus den vermeintlich richtigen Gründen, sage ich mal, die falschen Entscheidungen getroffen und den Konflikt erst provoziert. Und zum Ende sehen wir dann auch noch die Lektion, die der Saul daraus zieht und später seinen Jünglingen lehren wird, nämlich «Schliesse deine Augen, vertraue ihnen nicht, sie können dich trügen». Und ich finde, Leslie Headland ist das sehr gut gelungen, mich in vielen Dingen doch noch mal zu überraschen, obwohl mir vieles in den letzten Wochen, weil wir diese Serie halt auch so intensiv besprechen und analysieren, erahnt haben. Zum Schluss bin ich aber doch sehr zufrieden mit dieser Episode, auch wenn die Auflösung selber nach dem ganzen Build-up vielleicht nicht ganz so epochal war, wie man vielleicht gehofft hat. Aber ich finde, sie war durchaus dramatisch. Und vor allem, wir haben endlich eine Carrie Ann Moss als Indara mal so richtig zu sehen bekommen.
Hey, ich habe es auch schön gefunden, dass die Indara nochmal vorkam, ist, dass sie nicht nur so ganz einen kleinen Cameo hat, ganz am Anfang. Und ich habe ja noch in der ersten Folge gesagt, hey, ich bin eigentlich froh, dass sie so schnell gestorben ist, weil ich sonst viel zu fest Matrix-Vibes hätte. Aber da muss ich jetzt schon auch zugeben, ich bin jetzt da, dass wir halt schon in der siebten Folge sind, viel mehr im Acolyte-Modus, dass es eigentlich völlig okay war, dass sie vorgekommen ist und ich nicht mehr zu krasse Verbindungen zur Matrix gebunden habe. Da hat sich schon ein bisschen geändert.
Super, sehr gut. Dann würde ich sagen, steigen wir ein. In der Zusammenfassung, wir sind wieder mal auf Brandock, wieder einmal vor 16 Jahren, aber eben das mal aus Sicht von der Jedi, nämlich Sol de Indaram Kelnaka und dem Torbin. Die scheinen tatsächlich auf Brandock zu sein, am Arsch von der Galaxis, zum, ja, Proben. Wirklich happy sieht keiner von ihnen aus. Ich finde auch noch in einem Lager einen netten Callback, der Torbin, der soll nicht über die Kochkunst von einem Wookiee motzen, das sei nicht weise. Und mir ist aufgefallen, im Zusammenhang mit Wookies ist sehr vieles nicht weise. Zum Beispiel auch nicht gegen sie zu gewinnen in einem Brettspiel. Das finde ich einfach geil an den Wookie. Ja, wieso sind sie dort? Patrick, du hast das irgendwie schon in der Folge 3 ein bisschen so andeutet, mehr als Witz, aber es ist tatsächlich so. Sie sind einfach dort, um den ganzen fucking Planet abzugrasen und nach Leben zu suchen. Aber es hat auch ein guter Grund, weil der Planet floriert und gedeiht, obwohl er vor über 100 Jahren bei der grossen Hyperraumkatastrophe eigentlich hätte sollen, ja, mehr oder weniger vernichtet sein oder zumindest sich nicht so schnell hätte dürfen davon erholen.
Habe ich auch spannend gefunden. Das wird dann einfach so reingeworfen, da die grosse Hyperraumkatastrophe, Hyperspace-Disaster. Ja, ich bin dann nachher halt schnell nachschauen. Das ist dann auch etwas, so irgendwie in den High Republic-Büchern irgendwie thematisiert wird. Oder bevor die High Republic-Phase anfängt, ist das etwas, was passiert ist.
Das ist das Ereignis, wo eigentlich die High Republic-Bücher loskickt oder wo mit den High Republic-Büchern anfangen. Das ist der Startpunkt der Bücher. Ich möchte euch das schnell zusammenfassen, ein bisschen Kontext dazu geben. Keine Angst bei dir, die Bücher tatsächlich noch lesen wollen. Ich nehme wirklich nur das Allernötigste raus, verrate keine konkreten Handlungsstränge. Aber einfach für euch, um ein bisschen den Kontext zu haben, was ist jetzt denn das Hyperraum-Desaster genau gewesen? Es ist das Jahr 232 vor der Schlacht von Yavin, also vor Star Wars Episode 4 A New Hope. Die Hohe Republik stellt zum ersten Mal Pläne vor, nicht nur im Kern der Galaxis, sondern auch bis in die äußersten Regionen zu expandieren. So, dass der gesamten Galaxis Frieden und Wohlstand zukommt. Jedi bauen für das extra die Starlight Beacon, eine Festung der Hoffnung und vom Licht. Ein Leuchtturm für alle verlorenen Seelen und mutige Siedlerinnen und Siedler, die weit in den äußersten, noch relativ unerschlossenen Regionen nach einem neuen, hoffentlich besseren Leben suchen. Aber eine Gruppierung sieht die Entwicklung gar nicht gern, nämlich Nihil. Sie sind zwar keine Machtnutzer wie die Jedi, eher Weltraum-Wikinger, scheinbar unorganisiert, anarchistisch, ein bisschen Mad Max-Style-mässig, aber sie plündern und berauben die äußersten Regionen und sind von der Jedi bis jetzt nie als besonders grosse Gefahr wahrgenommen worden. Ihr Anführer, nämlich der Marchion Row, der war gewieft und gerissen und hat gewusst, zu viel Aufmerksamkeit würde ihnen schaden. Der Marchion Row, auch das Auge genannt, hat seine Anführerschaft unter den wilden Nihil immer wieder unter Beweis stellen. Und das hat er auch. Vor allem, weil er etwas hatte, was sonst niemand in der Galaxis hatte. Nämlich Zugang zu bislang unbekannten Hyperraumrouten, mit denen Nihil besser als alle anderen in der Galaxis haben können, unerwartet irgendwo zuschlagen und scheinbar spurlos wieder verschwinden. Und solange der Marchion Row seine Nihil mit diesen Hyperraumrouten versorgt hätte, würde ihm die Meute auch folgen. Woher er die Routen hat, das verrate ich natürlich nicht für jene, die Bücher lesen wollen, weil das ist ein relevanter Storypoint. Fakt ist, der Marchion Row hat lange Zeit dafür gesorgt, dass die jede Gefahr durch die Nihil eher unterschätzen würden, um im richtigen Moment zuzuschlagen. nämlich am Tag der grossen Katastrophe, einem Hyperraumdesaster. Es war ein Frachtschiff, die Legacy Run, wo Siedler Rohstoff und hochexplosive Gase transportiert hat, wo die Katastrophe ausgelöst hat. Nämlich dann, wo der Martin Rowe das Frachtschiff angegriffen hat. Aber eben nicht irgendwie, sondern genau dann, wo sich die Legacy Run noch im Hyperraum befunden hat. Ein Schiff, wo ein anderes Schiff im Hyperraum abfangen kann und dazu noch ohne selber den Hyperraum zu verlassen, das ist eigentlich unmöglich. Aber der Martin Rowe, eben, der hat seine eigenen Wege und Tricks. Der Captain von der Legacy Run, der hat noch versucht, einem feindlichen Nihil-Schiff auszuweichen, aber beim Versuch ist das Schiff auseinandergebrochen. Tausende Leben, Männer, Frauen und Kinder, voller Hoffnung und Vorfreude auf einen Neuanfang, haben jäh ihr Leben verloren. Schlimmer noch, die Trümmerteile der Legacy Run sind wild und willkürlich aus dem Hyperraum katapultiert worden. Und zwar mit so einer Geschwindigkeit, dass sie wie zu verheerende Geschosse für ganze Systeme geworden sind. Quasi ein Sperrfeuer von Meteoriten, die unangekündigt und aus dem Nichts auf die äußersten Regionen der Galaxis abgeführt worden sind. Die Folge? Ganze Planeten und Welten sind mit einem Schlag vernichtet worden. Ihr könnt euch das wirklich wie den Meteorit vorstellen, der auf der Erde Dinosaurier ausgelöscht hat. Genau das ist während der Hyperraumkatastrophe passiert, einfach auf Hunderte von Welten. Aber das ist noch nicht mal alles. Die Hyperraumkatastrophe, die hat mehr als ein paar Stunden gedauert, weil der Hyperraum selber, das ist eine mysteriöse, nie ganz erforschte Ebene außerhalb von Raum und Zeit. Das ist eine Ebene, die Reisen möglich macht, die eben nicht Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte dauert, sondern nur ein paar Stunden oder Tage. Und das ist auch der Grund, warum der, ich sag mal, kataklysmische Hagelbeschuss Wochen gedauert hat. Hyperraumreisen sind auf einen Schlag unsicher geworden, vor allem in den äußeren Regionen. Lockdowns sind verhängt worden, Planeten haben sich isoliert und die Expansion der Hohen Republik ist auf einmal ins Stocken gekommen. Und eben, alles, was ich bis jetzt erzählt habe, das ist wirklich eher eine grobe Umrandung von der ersten Hälfte vom ersten Buch von der High Republic. Also wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die Bücher zu lesen, dann kauft euch am besten wirklich einfach gerade das erste Buch «Light of the Jedi» und macht euren ersten Schritt in der Ära der Hohen Republik.
Das finde ich dann eindrücklich, oder? Du hast jetzt keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. 5 Minuten können über das referieren, ohne gross zu viel zu erzählen. Aber irgendwie in Acolyte wird das einfach so gedroppt. Und die Serie soll ja irgendwie auch für solche funktionieren, die nicht irgendwie so in der Lore sind oder nicht so Star Wars-Fan. Also ich weiss dann nicht, ob das dann einfach, kann man das dann denen einfach so anschmeißen und die nehmen das so hin und machen sich nicht weiter Gedanken darüber.
Hey, es ist völlig easy. Also weißt, ich bin jetzt ja nicht voll in der Lore drin. Und ich habe da einfach so als Tatsache wahrgenommen und okay, da ist schon mal etwas passiert, weiter. Es hat mich eigentlich auch null interessiert. Weil es ist halt einfach so, der Planet hat so mal, ist irgendwo so ein bisschen kaputt und jetzt lebt er wieder, weiter geht's.
Ja, aber jetzt ergibt es auch Sinn. Für mich hat das natürlich so viel Sinn ergeben, warum die dort sind, warum ein Planet sich innerhalb von 100 Jahren, der Acolyte spielt ja selber schon 100 Jahre vor Episode 4, in so kurzer Zeit hat können in einen quickfidelen Planet mit Flora und Fauna wieder umwandeln. Aus Sicht von der Jedi muss man das natürlich komisch reinkommen. Man geht das untersuchen. Ein Torbin selber, ein Padawan von der Indara, ist das nicht genug. Er möchte lieber zurück nach Coruscant, wo er noble Taten vollbringen kann, die halt Bedeutung haben. Und ihr erinnert vielleicht euch auch noch, wie ich in Folge 2 genau von dem erzählt habe, wie die Padawanen während der High Republic-Ära oft in jede Tempel in den äußeren Regionen der Galaxis geschickt worden sind, um sich dort ihre Spuren abverdienen, weit entfernt eben von der Bequemlichkeit und dem Komfort der Kernwelten von Coruscant vor allem. Und dass sich das für die jede Padawan ein bisschen wie RS angefühlt hat, also wie eine Rekrutenschule. Und ich habe das super gefunden, dass das da aufgegriffen wird, weil genau das ist wirklich, das ist nicht einfach nur so, der Torbin ist so ein Idiot, der will zurück. Es ist etwas etabliert in dieser High Republic-Ära, dass für die Padawanen die äußeren Regionen halt zu Zeiten eben in dem Kontext, wo Hyperraumreisen so weit von der Kernwelt auch wirklich nicht normal und sicher sind. Es hat sich nach sehr, sehr weit entfernt angefühlt, wenn man in den äußeren Regionen war.
Ich finde, die haben es auch gut abgebildet, der Padawan Torbin, junger Seiköpfel, wo er ist, wenn er einfach überhaupt keinen Bock hat, den ganzen Tag da schon seit 7 Wochen irgendwie Grasbüschel einzusammeln und irgendwie auszuwerten. Habe ich können mit dem zu dem Zeitpunkt können nachfühlen, das halt, ja, das stinkt halt.
Absolut. Und der Saul erklärt ihm ja dann auch noch, aber was sie wirklich dort machen, nämlich, dass sie nach einer Machtvergenz fühlen oder einen Machtnexus, also nach einer Bündelung von Machtenergie, Orten, wo die Macht besonders stark konzentriert ist und wo eben Sachen möglich sind, die sonst nirgendwo möglich sind. Beispiel von Machtvergänzen, die man schon kennt im Star-Wars-Universum, ist zum Beispiel die Höhle auf Dagobah, wo der Luke sich hineinbegibt, um die Vision von seinem gefallenen Ich zu haben. Oder auch die Spiegelhöhle auf Ankh-To, wo Rey The Last Jedi betritt. Tatsächlich soll es auch ein Machtnexus oder eine Machtvergänz im Schloss von Darth Vader in der Festung auf Mustafar. Der Anakin selber sagt eine Machtvergänz. Er ist ja auch der Auserwählte. Und der Saul erklärt, dass so eine Vergänz eben durchaus imstande könnte sein, Leben zu erschaffen, Leben wie eben auf dem Planet, Bäume, Pflanzen, Wiesen und so weiter, wo es wegen der grossen Katastrophe von 100 Jahren eigentlich noch gar nicht dürfte geben. Und jede, die wollen die Vergänz finden und erforschen und vor allem schützen. Und das sei ja durchaus sehr eine noble und bedeutungsvolle Mission. Und das hat für mich auch in dem Moment sehr, sehr logisch klingt, aber am nächsten Tag ist Din Dara dann nicht so einverstanden, was der Saul gemacht hat. Nämlich, sie sagt erstens mal, eben, sie sollen ihrem Padawan nicht alle Antworten vorkauen. Der Padawan soll selber auf die Antworten kommen. Und der Saul meint, ja, weisst, ich spüre halt den Padawan, er sei unausgeglichen, er ist aufgewühlt und er hat mit seinen Antworten halt seinen Verstand ein bisschen beruhigen. Aber Din Dara, sie merkt schnell, nein, Saul, das sind deine Gefühle, nicht die von meinem Padawan. Verwechseln nicht seine Gefühle mit deinen Gefühlen. Und überhaupt, es ist nicht einmal bewiesen, dass es da Ervergenz gibt oder dass die dafür verantwortlich ist, dass Brando sich so schnell erholen konnte. Was wiederum das, was Saul am Vorabend gesagt hat, wieder mega relativiert. Weil das hat tönt, als ob das wirklich ihre offizielle Mission wäre. Und Dara sagt ja im Fall, es ist nicht einmal gesagt. Also es ist, mich hat das quasi die ganze Szene so interpretieren lassen, dass es durchaus der Saul auch ist, wo einfach seiner Mission oder der Mission, wo sie dort sind, mehr Bedeutung will geben, als sie eigentlich hat. Oder? Von wegen, ja, wir sind nicht nur da, um wochenlang Gras und Bäume zu studieren, sondern wir sind da, um eine Vergänz zu finden, um sie zu studieren, um sie zu beschützen. Und es geht ihm eigentlich gar nicht darum, einem Torbin Beruhigung zu geben, sondern sich selber. Er ist selber auf der Suche nach einer Bedeutung auf dieser Mission. Und das ist am Schluss auch der Grund, warum er noch keinen Padawan hat und Din Dara aber schon.
Also, ja, der Selbstsatz von Din Dara habe ich so mega. Also, nein, ist so, schon ein bisschen, sie hätten schon recht angefickt in dem Moment, wo sie so sagt: ja, ja, und aus dem Grund habe ich einen Padawan und du nicht. So, boah, Mic Drop.
Also, es war mehr so ein Necken. Nee. Also, ja. Sie haben ja dann auch irgendwie beide so gelacht. Also, und es ist schon so, der Saul will, dass der Vergänz ist.
Sie trennen sich dann und der Saul findet tatsächlich die zwei Maikli dort beim Buntenbaum, die Szene, die wir ja schon gesehen haben. Und für mich hat es auch da wieder plötzlich ganz eine andere Wirkung gehabt, weil wir wissen ja, warum sie dort sind auf dem Planeten. Sie sind dort, um Flora und Fauna zu untersuchen. Und das alleine ist ja schon ungewöhnlich genug. Und das Letzte, was sie erwartet, ist, dass sie einfach Menschen antreffen und einen ganzen Hexenkult. Und das muss dem Saul schon mega eingefahren sein in dem Moment. Und ja, er folgt ihnen dann zu ihrer Festung, die vor 100 Jahren wohl eben so eine Bergmine war, bevor das grosse Desaster den Planet angeblich verwüstet hat. Und wir wissen jetzt auch, warum Mother Coryl in dieser Szene, wo die in dem Schulraum oder Schulungsraum bei der Lektion sind, warum sie dann im Generatorraum geht, weil sie dort ein Geräusch gehört hat.
Es ist alles so offensichtlich, nicht? Also.
Ja, also was kommt darauf an, was du meinst mit offensichtlich. Also für mich haben die Szenen durchaus den Zweck erfüllt, zu zeigen, warum der Saul quasi sieht, was er sieht und handelt, wie er handelt. Aus seiner Sicht hat das alles durchaus sehr, sehr verdächtig gewirkt. Und so alle, oh, schau mal, wie die Maikli behandelt. Und aus seiner Sicht ist quasi, kann es doch nichts Nobleres geben auf ihrer Mission, als die zwei arme Maikli aus den Krallen von dem bösen Hexenkult zu retten. Das ist halt das, was er sehen will, das, was dieser Mission mehr Bedeutung würde geben, als einfach nur Gras und Bäume zu untersuchen. Eben, ich verstehe ihn, aber es ist auch eine spannende Perspektive, die eben genau alles verzerrt. Und wir wissen ja aus Folge 1, ich glaube, das ist auch die Lektion, die er aus all dem dann mitnehmen wird. Vertrau deinen Augen nicht, sie können dich täuschen, oder?
Und er geht genau darauf hin.
Und auch wegen dem überredet er nachher zurück im Jedi-Camp Din Dara, die Hexe aufzusuchen und eben die Maikli retten zu gehen. Und auch da wieder prompt beim Wort Hexe ruft der Torbin rein, was? Die Nachtschwester von Dathomir. Das habe ich toll gefunden, weil wir haben die ja schon in Folge 3 ausführlich diskutiert. Einfach nochmal kurz als Recap. Die Nachtschwester von Dathomir, die sind ja auch ein Hexenkult gewesen in Star Wars, wo ein anderes Verständnis für die Macht hatten als die Jedi. Und während der Klonkrieg sind sie eigentlich auf der Seite der Separatisten gewesen, bis sie sich in einen Mordkomplott haben verwickeln lassen, wo es auf den Count Dooku abgesehen hat. Und der Count Dooku, der hat dann zum Vergeltungsschlag ausgeholt und den General Grievous losgeschickt, um die Nachtschwestern auszulöschen, was dann auch passiert ist. Und in Dara, sie lässt sich dann auch vom Sol überzeugen, dass sie die Maikli jetzt retten müssen, sogar bevor sie mit dem Jedi-Rat hätte können, quasi Rücksprache halten, was am besten zu machen ist. Aber eben Zorg und Maikli überwiegt. Der Sol hat mitbekommen, da passiert irgendein Ritual. Heute Nacht, wer weiß, was dann die mit diesen zwei machen. Wir müssen sie retten und haben jetzt keine Zeit, um zuerst noch auf eine Antwort von einem Jedi-Rat zu warten, wo, wie wir es auch schon gedacht haben, in dieser Folge halt sehr lang geht, weil sie sind in den äußeren Regionen und zu dieser Zeit ist Kommunikation zwischen den äußeren Regionen und der Kernwelt einfach nicht so schnell.
Was ich dort noch spannend gefunden habe, was Dindara sagt, wo der Torbin fragt, ob es die Night Sisters könnten sein. Sie sagt, zuerst sagt sie, sie brauchen mehr Informationen für das und abgesehen davon würden die Nachtschwestern keine Kinder aufziehen oder ausbilden. Was für mich dann auch wieder so sagt, okay, die Jedi sind schon recht gut informiert, was so in der Galaxis abgeht. Das ist ja auch eben, das ist ihren Job. Expeditionen machen, Wissen erlangen, keine Ahnung, Macht, eben, wer dokumentieren oder eben was sonst noch oder wer sie sonst noch nutzt.
Und jetzt sehen wir auch die Szene nochmal, wo am Abend in der Nacht, wo die Jedi zu den Hexen das erste Mal offen kommen und aus ihrer Perspektive jetzt das mal, wir sehen auch, was im Torbin vor allem passiert ist, wo seine Augen schwarz werden und ich glaube, das ist extrem wichtig für die Folge, was ihm passiert ist, nämlich die Mother Anisea, die ist in seinem Verstand eingedrungen, hat ihn korrumpiert, quasi an seinen Wunsch appelliert, eben zurück nach Coruscant zu kehren und aus dem, ich sag mal, Wunsch oder dieser Sehnsucht hat sie dann eben mehr gemacht. Sie hat das verstärkt, extrem verstärkt, einen fast unstillbaren Drang daraus gemacht, wo nachher die ganze Folge ihm nachhallen würde. Und ich glaube, sie hat das auch wirklich gemacht, um quasi, damit die Jedi gönnt und sie in Ruhe lässt. Sie hätte das wahrscheinlich am liebsten bei allen irgendwie gemacht, aber es ist nur so weit gekommen, dass sie nur den Torbin hat können so bearbeiten. Und ja, sie treibt es ja sogar noch so weit mit dem Torbin, dass er vor ihr auf Knie geht. Und das ist halt schon etwas, wo im Torbin nachher die ganze Folge im Kopf bleibt, das, was er dort erlebt hat.
Das ist doch auch so ein bisschen, ja, unheimlich, vielleicht ein bisschen Grossgriff, aber doch eine eindringliche Szene gsi, die sich dann quasi so im Kopf abspielt vom Torbin bis zu dem Neil. Knüllen an. Wo ich aber irgendwie auch so irgendwie die Motivation, weil also der Anisea macht auf mich einen recht schlauen und weisen Eindruck und irgendwie so einzufahren mit so einer Offenbarung, was man alles fähig ist oder im Stand ist zu machen.
Ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv gewesen. Ich habe es schon so interpretiert, sie will einfach den Wunsch ihnen verstärken, halt wieder weg vom Planeten zu gehen, damit sie in Ruhe gelassen werden, aber es ist halt auch schon eine recht krasse Demonstration von ihrer Macht gewesen. Und voll, das ist dann vielleicht dann doch kontraproduktiv.
Aber ihr sein Hexenzirkel erwartet sie ja wahrscheinlich auch so ein bisschen von ihr als seine Vorsitzende oder die Mutter von allen, dass sie sich halt einsetzt und dass sie die anderen verteidigt. Und wenn sie das halt wahrscheinlich nicht macht, dann gibt es dann halt auch irgendwann nochmal einen Machtwechsel und dann übernimmt halt vielleicht Coriel, dann ist sie und so. Und sie muss sich ja dann auch wahrscheinlich so ein bisschen politisch dem gegenüber verhalten.
Ihre Stärke demonstrieren.
Ja.
Auch möglich, auch möglich. Zurück auf dem Schiff jedenfalls haben wir dann wieder eine interessante Unterhaltung, finde ich, zwischen der Indara und dem Sol. Vor allem eben auch wieder zum Thema seine eigenen Gefühle mit denen von anderen verwechseln. Weil der Sol, er ist überzeugt, eine Verbindung mit der Osha zu spüren, dass die Osha halt wirklich weg von diesem Planeten ist und vor allem, dass es der Osha bestimmt ist, sein Padawan zu werden. Und Dindara sieht das schon richtig, finde ich. Sie sagt, du bist dir sicher, ist es das, was sie will oder ist es das, was du willst? Oder weil, ja, ich habe es auch mega spannend gefunden, wie sie zuerst eigentlich ihn gratuliert und sagt, hey, die Idee mit dem Testen von der Maikli ist super gewesen, das verschafft uns Zeit, dass wir mit dem Jedi-Rat reden können. Das tut auch wieder Dindara ihre Aussage relativieren in der Folge 3, dass er so gewirkt hat, so, ja, sie kommt da zu mir, das Gesetz von der Jedi und der Republik durchzusetzen und eigentlich hat sie es nur als dankbare Vorlage genommen, um einen Grund zu haben, um Zeit zu verschaffen. Aber sie selber ist eigentlich überzeugt, nein, wir müssen die jetzt nicht testen, das macht keinen Sinn, die sind viel zu alt, das ist zu gefährlich, das ist eigentlich eine blöde Idee. Aber ja, der Sol, der hat das tatsächlich ernst gemeint. Er will unbedingt, dass die Mission eine Bedeutung hat. Und jetzt hat er eine neue Bedeutung. Nebst den Mike nur zu retten, ist es auch noch, er will einen von denen zum Padawan machen. Und es ist einfach, du merkst, irgendwie ist etwas nicht gut. Und nachher kommt die Szene auch aus ihrer Sicht nochmal, weißt du, dort, wo sie die beiden Mike testet. Und wo ich mich schon gefragt habe, warum ist May irgendwie durchgekommen mit ihrem Trick und Osha nicht. Aber auch da ist wieder schnell klar, ja, sie haben schon bei der May-Check, dass sie angewiesen wurde, den Test extra zu vermasseln und extra nicht zu bestehen. Und der Sol sagt, ich möchte gerne etwas anderes probieren bei der Osha. Und die Szene, die wir in der Folge 3 gesehen haben, bei der Folge Schicksal, hat der Sol mega warm und gütig gewirkt in dieser Szene. Also, als ob er sie wirklich versteht und spürt und sagt, hey, komm, du musst den Mut haben, das zu dir selber zu stehen, zu deinem Wunsch. Und jetzt sehen wir aber die gleiche Szene und wir sehen das Gesicht von der Indara dazu. Und das macht alles wieder völlig anders. Sie sieht richtig so, oh Mann, er greift da ein, er manipuliert eigentlich. Er tut ein Schicksal versuchen zu erzwingen, wo vielleicht gar nicht Schicksal ist. Und das ist nicht gut. Das führt zu nichts Gutem. Oder? Ich habe das nicht nur repetitiv gefunden, oder wie ihr das vielleicht empfunden habt. Ich habe das wirklich spannend gefunden, dass all die Szenen, die vorher grün gewirkt haben, jetzt plötzlich rot wirken.
Voll. Also du hast Stichwort schon gesagt, manipuliert. In dem Moment, das war für mich so ein bisschen wie eine Schlüsselszene gewesen, plus die Szene vorher, wo er quasi ausdrückt, dass er einen Padawan will und er will die Osha als Padawan. Und die Szene jetzt, wo er eben in der Folge 3 so warmherzig und so wirkt und dann jetzt mit der Auflösung, dass es eigentlich einfach völlig berechnend ist,
ja,
darauf ausgelegt, dass die Osha ihm quasi halt erliegt und zu der Jedi will. Ich würde ihr nicht absprechen, dass sie zu denen will, aber er geht halt wie irgendwie noch zunder dazu, dass sich der Wunsch noch zigfach verstärkt. Und dort habe ich dann irgendwie so gefunden, das ist so, das spiegelt so ein bisschen wie der Qui-Mir auf der anderen Seite,
ja,
wo auch manipuliert, berechnend ist und auch unbedingt der Schüler, Schülerin will.
Ich habe im Fall genau auch an Qui-Mir gedacht. Das ist schon ein Thema von dieser Serie, dass die Schüler-Meister-Beziehung, Apprentice-Pupil, und ja, dass das irgendwie so etwas Spezielles ist, wo der Sol hat will, wo der Qui-Mir will. Der Osha ist immer im Zentrum von dem ganzen Zeugs und es führt irgendwie bei beiden zu nichts Gutem. Und Indara dann kommt tatsächlich da dazu, endlich den Rat zu befragen und was sie jetzt sollen machen mit dem Mike, wo eigentlich der Test bestanden hätte. Und der Jedi-Rat gibt auch da eine klare Abfuhr. Der sagt, nein, der Osha nehmt ihr nicht mit auf Coruscant. Ihr dürft die Zwillinge erstens nicht voneinander trennen und zweitens auch nicht vom Hexenkult trennen. Stattdessen sollen sie einfach weiterhin auf Brandog bleiben und nach einer möglichen Vergenz suchen. Was ich auch noch krass finde, der Jedi-Rat eigentlich hat entschieden in dem Moment, hey, wir lassen den Hexenkult in Ruhe und dort sein und wir greifen da nicht ein. Aber das ist halt nicht das, was der Sol will. Er ist völlig außer sich. Er kann die Abfuhr überhaupt nicht akzeptieren. Er wird sogar hässig. Auch da wieder nicht der Jedi-Way. Indara warnt ihn nochmal eindringlich, sich nicht eben in das Schicksal von Michael einzumischen. Was dann passiert, ist der Bluttest, den der Torbin vorher bei der May und bei der Osha gemacht hat, der trifft ein. Und der Bluttest zeigt halt nicht nur einen hohen M-Wert bei den Maikli an, also das ist quasi der Wert der Midichlorianer, sondern dass sie auch den exakt gleichen Symbiont besitzen. Und ich habe das Konzept vom Symbiont, ich weiß nicht, ob sie meinen die genau gleichen Midichlorianer oder ob das eine Art ein Fingerabdruck in der Macht ist, wo sie da beschreiben. Auf alle Fälle, auch wenn sie Zwillinge sind, müssten sie eigentlich zwei verschiedene Symbionten haben. Aber dass sie den gleich haben...
Also der Venom ist ein Symbiont, aber da sind wir in einem anderen Universum.
Aber es zeigt, sie sind nicht nur Zwillinge, sondern dass sie wahrscheinlich sogar ein und die gleiche Persönlichkeit sind, wo in zwei Körper gespalten worden ist.
Und dann macht ja auch ihr Gedicht, wo man ja wiederholt gehört, mega Sinn. Ich weiss nicht, ob ich sie mal irgendwie in einer von den vorherigen Folgen so quasi aufgeworfen habe, ob sie am Schluss irgendwie eins sind. Okay, wir hören jetzt, sie müssen literally eins sein.
Ich habe es ja schon, in der ersten Folge habe ich ja schon gesagt, das sind kein Zwilling, sondern Klon. Just saying.
Stimmt, du hast von Klon geredet, ja.
Du bist näher dran gewesen,
Das Gute ist, wenn halt so mega viele komische verschiedene Theorien streust, könnte irgendwann mal eine davon richtig sein.
Irgendwo etwas tiefst, oder? Das ist wie bei den Murder Mysteries, wenn du alle verdächtigst. Irgendeiner von den Figuren muss es ja gewesen sein. Also.
Ich habe es ja gesagt, er ist es.
Ich habe es gesagt.
Genau. Der Torbin lässt das aber, die Erkenntnis, ausrasten, weil... Dass so etwas möglich ist, ist für ihn ein Beweis, da muss eine Machtvergänz sein, weil nur bei einer Machtvergänz ist so etwas Krasses möglich, dass man eine Persönlichkeit auf zwei Körper spalten kann, dass man überhaupt Leben erschaffen kann. Und also nimmt er sich einen Speeder und rast direkt zurück zu den Hexen, weil er möchte Mikey, die sind ihm eigentlich scheißegal, er möchte sie nicht retten, er möchte sie als Beweis mitnehmen, er erhofft sich, dass wenn sie die Mikey als Beweis für eine Machtvergänz mitnehmen, dann dürfen sie mit dem Mike zusammen zurück auf Coruscant und so würde sein Wunsch, seine Sehnsucht von dem Ort wegzugehen, endlich befriedigt. Und ja, der Soul, der ihm hinterher rast und ihn eigentlich sollte aufhalten, der befürwortet das natürlich, der tut ihn sogar noch unterstützen, ihrem Bestreben, bei der Festung der Hexen wieder einzubrechen, dann klettert sie dort wieder rauf. Und bevor sie aber noch bei den Hexen eintreffen, sehen wir, dass Mother Anisea tatsächlich eine wichtige Wahl trifft, nämlich eben, sie hat die zwei Zwillinge erschaffen, mit der Idee, dass ihr Schicksal ist, eines Tages die Anführerin von dem Kult zu werden. Aber Mother Anisea, und das rechne ich ihr hoch an, sie zwingt den Osha zumindest das Schicksal nicht auf. Sie lässt ihr die Wahl, ihre eigene Entscheidung zu treffen. Und da haben wir wieder den Doppeltitel mit Schicksal und Entscheidung. Der Unterschied quasi zwischen der Mother Anisea und dem Soul, oder?
Oder auch der Unterschied zwischen der Mother Anisea und der Mother Coryl. Weil die Mother Coryl nimmt ja dann die steinhässige May mit raus. Die flippt halt aus wegen der Entscheidung von der Osha. Und anstatt dass Mother Coryl sie irgendwie beruhigt oder so, auch ihrem Charakter, wie man sie kennengelernt hat, entsprechend stachelt sie die May noch zusätzlich an. Sie sagt sogar noch «Good girl, get mad» und sorgt dann später, also kurz darauf aber dann dafür, dass die May die Steuerung vom Lift kaputt schlägt und dann auch noch sagt zu den anderen Frauen dort, niemand könne mehr rein oder raus. Und die Mother Coryl sagt dann nachher noch, die anderen Frauen sollen sich alle bewaffnen. Also völlig ganz anders als... Wirklich als Anisea.
Die Hexen, die haben zu der Mother Anisea, wo Anisea die Entscheidung von der Osha verteidigt hat, haben sie gesagt, bist du unsere Anführerin oder bist du ihre Mutter? Und Anisea sagt, ich entscheide mich für die Rolle als Mutter. Und Coryl, auf der anderen Seite, die entscheidet sich quasi als die Rolle von der Anführerin, wenn sie sagt, da bewaffnet euch, macht und tönt. Und ich habe es ja noch vermutet, die längste Zeit, dass Mother Coryl dafür verantwortlich ist, dass May derart ausrastet. Ich habe zwar auf irgendwie auch irgendein Dark Magic spekuliert, sie hat sie am Schluss einfach nur angestachelt, dass sie die Osha einsperren will. Und dann ist halt der Unfall passiert, sie hat eigentlich nur das Buch anzünden und dann hat sie aber aus Versehen irgendwie den halben Berg dabei angezündet. Okay, das ergibt irgendwie immer noch keinen Sinn, dass das möglich ist.
Also es hat zwar noch eine andere Einstellung gegeben, wo du siehst, wie das Feuer irgendwie so die Elektrokabel anfangen anrösten. Aber die paar Elektrokabel dürfen jetzt auch nicht den ganzen Berg explodieren lassen. Ich glaube, das
es ist schon ein bisschen komisch.
Auch das ändert nichts daran, dass das einfach massiver Fels ist und keine Ahnung, Stahl, Metall. Es ist ein Bergwerk gewesen, Kollege.
Gell, wenn dort ein Feuer... für so viel Schaden könnte sorgen. Das wäre eine sehr schlechte Konstruktion. Aber,
In der dritten Folge habe ich ja auch noch gemeint, dass vielleicht die Edis irgendetwas damit zu tun haben, dass das Feuer halt so explodiert ist oder ja. So. Und das hat sich jetzt aber auch nicht bewahrheitet. Ja. Es ist wirklich das kleine Flämmli von der May hat ausgesorgt. Ja.
Es ist immerhin irgendwie so eine Öllampe, was erklärt, warum das Feuer auf einem massiven Stein, zumindest dort vor der Tür, hat können, sich ein bisschen ausbreiten, weil es hat sich halt auf dem Öl ausbreitet, aber ja gut, dann hat es die Elektronik von der Tür genommen und irgendwie ist dann das Feuer aus der Elektronik in den ganzen Berg ausgeweitet. Okay, wir sind uns einig, das ist jetzt nicht das Gescheitste, was die Folge zu bieten hat. Nein. Muss man zwei, drei Augen zumachen, um da über das hinwegzusehen. Aber es bringt uns halt zu der nächsten Szene, dass der Soul und der Torbin die Hexen jetzt konfrontiert, quasi zum Mikey holen. Dean Dara und Kel Nugget, die versuchen irgendwie wieder die ganze Situation unter Kontrolle zu bringen, aber sie kommen zu spät. Weil auch wenn der Torbin und der Soul versichern, dass sie dort in noble Absichten sind. Auch da wieder das Wort. Wir haben noble Absichten, noble Missionen und so weiter. Dann Isaiah sagt dann weissagerisch, eure noble Absichten und Missionen werden eines Tages den gesamten jede Orden vernichten. Das Feuer breitet sich aus. May will Hilfe holen. Sie platzt genau in die Konfrontation zwischen dem Saul und dem Torbin mit der Anisea und der Coril dazu. Und man sieht schon, es ist alles am Eskalieren. Der Torbin aktiviert sein Lichtschwert. Coril fängt davon angreifen. Und in dem Moment habe ich nicht ganz begriffen, was passiert. Weil Mother Anisea, sie fängt sich in Rauch an zu auflösen. Und mit ihr irgendwie auch die May. Und der Saul, er verwechselt May mit der Osha. Er ist so sehr in seiner Rettungsmission, dass er nicht einmal mehr sieht, dass er da die falsch hat. Und fürchtet, dass jetzt Osha sich vor seinen Augen auflöst und rammt darum sein Lichtschwert in die Anisea rein. Auch da ist vielleicht, müssen wir diskutieren, hat er da gerade eine unbewaffnete umgebracht mit seinem Lichtschwert.
Er hat aber halt auch nicht gewusst, was sie genau macht, eben, wo sie sich da so in Staub verwandelt oder so. Da ist ihm neu gewesen. Er hat nicht gewusst, greift sie ihn jetzt damit da und so. Ich glaube, er hat sich schon bedroht gefühlt, aber er hat vor allem halt wirklich gesehen, wie die Osha sich auflöst. Und da hat es irgendwie in sich selber ausgelöst, hey, ich muss das verhindern.
Er fühlt sich ja emotional schon so verbunden mit der Osha. Und es ist ja auch jetzt leuchtet es ein, warum er sie dort verwechselt. Weil sie sind ja eins.
Okay, fairer Punkt. Akzeptiere ich so. Auf jeden Fall bricht jetzt der grosse Kampf aus, wo wahrscheinlich die letzten 10 geile Minuten vom Ramon sind. Ramon, du hast sicher Freude gehabt.
Was mir dann halt irgendwie auch am Schluss wieder nicht so ganz einleuchtet, ist, dass Anisea, bevor sie stirbt, zum Sol sagt, sie hätte auch schon wollen gehen. Sie will, dass das sei, was sie will. Sie hätte ihn, / die Jedi, gewählt und stirbt dann. Wenn es ja so ist, warum haben sie denn das nicht gerade vorher schon gemacht? Weil eine Einstellung vorher kommt sie ja auch raus und ist leicht irritiert, was Coril draussen gerade veranstaltet mit all denen mit Pfeilbogen und so, die bewaffnet sind. Und sie sagt noch zu Coril, ich habe doch gesagt, keine Gewalt. Und Coril sagt dann auch recht eindringlich, lieber stirbe ich, als dass ich meine Kinder abgebe.
Das hat er gerade selber gesagt, bevor sie kommt raus und irgendwie das Erste, was Coril sagt, ist, ich stirb lieber, bevor ich meine Kinder weggebe. Wenn sie sagt, du, tja, die Osha hat sich für die Jedi entschieden und ich lasse sie gehen. Was wäre dann echt passiert? Ich glaube, die Situation ist einfach zu schnell eskaliert, als dass sie es hätte können, noch im Griff. Und dann in dem Moment kommt ja auch noch gerade May aus und schreit, Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe da. Es ist am Brennen und machen und tun und es geht einfach alles wahnsinnig schnell. Und,
Furio, Furio!
Und dann, ja, Shit hits the Fan. Und der Kampf geht aus. Ein richtig geil inszenierter Kampf, finde ich auch. Zuerst, wie der Torbin auch die Pfeile von der Hexe abwehrt und so. Auch wieder geil gemacht. Also auch der hat Skill. Der Saul merkt, er ist innerlich halb am Zerbrechen. Der will eigentlich nicht mal mit Coril bekämpfen. Sie schreit noch, fight me, oder? Auch da frage ich mich, ist das einfach ein Callback zu der ersten Folge, wo auch die Osha schon zu der Indara gesagt hat, fight me. Oder hat das noch eine größere Bedeutung? Aber der Saul, der wehrt sich nicht und dann fängt sich Coril an zu auflösen, auch da wieder in Rauch und dringt in Verstand von Kel Naka ein. Und dann sehen wir endlich mal einen Jedi Wookie so richtig hässig und am wild am rumfighten und auch da wieder wow.
Also selbisch geile Szene gewesen.
Schön wuchtig, seine Schläge hauen die Leute wirklich 3 Meter weg und er setzt sogar die Macht ein, um sie wegpushen. Er kann mit dem Lichtschwert umgehen und vielleicht auch noch so einen kleinen tragischen Seitenpunkt. Er setzt seine Krallen ein, um den Torbin zu verletzen, um sein Gesicht zu verunstalten sozusagen. Und in der Wookiee-Kultur ist das etwas sehr, sehr Schlimmes, etwas sehr, sehr Primitives. Also Wookies, die ihre Krallen einsetzen, zum Kämpfen, werden Mad Claws genannt. Und ich denke, wo der Kel Naka wieder zu Sinnen kommt später und sieht, was er mit seinen Krallen Torbin hatte, ist das für ihn auch sicher ein Punkt gewesen, warum er sich so sehr schämt für das, was dort passiert ist und dann sich zurückziehen will von den Jedi und möglichst nichts mehr mit ihnen will zu tun haben.
Ja, und das lässt ihm wahrscheinlich einfach bis zum Schluss keine Ruhe. Darum hat er dann auch das Symbol vom Zirkel dort auch in seiner Unterkunft auf Kofar, sieht man überall in seiner Unterkunft und auch der Torbin, wo der den Barascheid geleitet. Es sind beides die Jedi, die irgendwie übernommen worden sind von diesen Hexen. Mhm. Das lässt die nie mehr los, bis sie dann irgendwie sterben.
Auch da wieder etwas, was der Yord zu der Osha gesagt hat in der 5. Folge, wo sie gegen den Sith gekannt haben, dass er in den Kopf eindringt und dort bleibt.
Ja.
Ich sage, die Coral kommt irgendwann einmal wieder. Die ist da. Die ist ja nicht da. Wir haben sie immer noch nicht gesehen, ihre Leiche. Wir haben sie noch nicht da gesehen. Sie hat sich zwar aufgelöst, aber ist ja nachher irgendwie im Kel Nakas im Verstand gewesen. Ich glaube nicht, dass sie gestorben ist. Hingegen die anderen Hexen, die mitgeholfen haben, den Kel Nakas zu übernehmen, die sind in diesem Trance-Zustand gelöst worden von ihm. Und das hat wohl ihren Tod ausgelöst.
Ja, die Indara ist auf den Kel Nakas gestürmt, hat ihn ja dann nachher irgendwie so mit Handauflegen von dieser Verbindung getrennt. Und durch die Trennung von der Verbindung sind ja dann alle die Hexen zusammengesackt und eben gestorben.
Ist mir dann auch alles ein bisschen schnell gegangen. Also, keine Ahnung, 2-3 Dutzend Frauen, die einfach sterben. Wirft dann mir auch die Frage wieder irgendwie auf, okay, die Indara ist so mächtig, dass sie da durch Handauflegen kann den Bann brechen, wo die Hexen beim Kel Nakas veranstaltet haben, dass die sogar alle sterben, aber schafft es dann irgendwie wieder gleich nicht. Kommen wir wieder auf Folge 1 zurück. Die May proper abzuwehren, sodass die nichts mehr machen kann. Wäre ja ein leichtes gewesen. Aber ja, vielleicht tue ich da auch wieder zu viel interpretieren.
Ich denke, das ist durchaus fair, aber wir haben einfach in dieser ersten Folge aus dramaturgischen Gründen einen Tod gebraucht von der Indara.
Okay.
Sie hat einfach müssen sterben. Und ich finde, man kann es so, wie sie inszeniert wurde, ist, dass sie halt abgelenkt wurde, indem sie andere hat können retten. Und einen kurzen Moment, sie hat ja auch nie wollen, May umbringen. Sie hat gemeint, das sagt Osha zuerst noch, bis sie begriffen hat, dass das überhaupt nicht Osha ist. Also, aber ich sehe schon, was du meinst. Also,
das ist einfach nicht stringent, weißt du, was ich meine?
Voll. Bin ich schon auch bei dir. Also, das ist so ein klassisches. So, aus dramaturgischen Gründen hat das so passieren müssen. Man hat es halt ein bisschen erzwungen. Zum Schluss sehen wir aber noch, wie der Sol Zwillinge retten will. Und man sieht jetzt auch, dass er eigentlich beide Plattformen, wo dort die beiden Zwillinge drauf sind, gehabt hat. Wenn er noch gewesen wäre, wären beide direkt schon runtergefallen. Aber er hat es noch versucht, beide zu retten. Und dann hat er eine Entscheidung müssen treffen, weil er gemerkt hat, er kann nicht beide retten, er kann nur eins von beiden Zwillingen retten. Und er entscheidet sich für die Osha.
Die May stürzt ab, ja, und er kann die Osha retten. Aber das erklärt auch, wie er irgendwie in der Folge vorher dann eben gesagt hat, er hat 16 Jahre lang Zeit gehabt, sich zu überlegen, was er der May würde sagen, wenn er sie jemals wieder sehen sollte.
Ja, aber er hat sich dann eigentlich verständlich für sie entschieden, für die Osha, weil er ja mit ihrer viel stärkeren Verbindung hat. Sie will zu der Jedi, er will einen Padawan. Also für ihn ist es eigentlich die logische Entscheidung aus egoistischer Sicht.
Er ist dann auch eigentlich gewillt, sich im Urteil vom Jedi-Rat stellen für das, was er da alles verursacht hat. Aber jetzt ist es Indara, wo quasi die Vertuschung anfängt aus Mitleid. Aber nicht aus Mitleid mit dem Soul, sondern aus Mitleid mit der Osha. Weil nach allem, was die Osha an diesem Tag verloren hat, soll sie jetzt nicht auch noch ihren Traum verlieren. Und so wird Osha letztlich doch zu der Jedi gebracht und zum Soul, ihrem Padawan, gemacht. Und dann endet die Folge mit einem ganz komischen Abspann.
Mit Popmusik.
Popmusik im Abspann.
Victoria Monet, Power of Two. Ich musste natürlich suchen. Und ja. Weil ich habe halt einfach noch nie Popmusik gehört im Zusammenhang mit Star Wars.
Total unpassend. Also ich weiß auch nicht. Das hat definitiv nichts in Star Wars zu suchen für mich. Ein Popsong in einem Abspann von Star Wars. What the fuck? Jetzt haben wir auch alles gesehen.
Was mich dort irritiert hat, Indara und Sol, es gibt dann wieder einen kleinen Streit. Eben, er wollte eigentlich vor den Rot treten und eigentlich alles sagen. Und erklärt dann auch, er hat ja wollen Zwilling retten und sie sagt dann Indara, ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen. Ja, hat mir eigentlich mehr Fragezeichen ausgelöst. Ja, klar, der Sol ist halt, er ist aufgewühlt, er ist emotional, er hat sich einfach nicht im Griff.
Definitiv. Und er hat, ich glaube, durchaus aus dem ganzen Zeug gelernt, weil das ist ja das, was er seinen Padawan, oder seinen Jünglingen besser gesagt, auf Coruscant sagt. Eben, traut euren Augen nicht, sie könnt euch täuschen, das ist ihm passiert. Er hat eine Version gesehen und hat alles völlig falsch interpretiert und eine riesige Verkettung von Ereignissen ausgelöst, die schlecht ausgegangen ist. Und er hat ja noch das Bild von der Osha. Und sagt Jackie noch, ja, das erinnert mich an Fehler von der Vergangenheit, dass ich sie nicht wiederhole. Ausgerechnet nach der Lektion. Ich glaube, das alles halt schon mega mit ihm nach. Und er ist auch dort 16 Jahre jünger in dieser Brandog-Szene. Er ist noch jung und impulsiv. Er ist schon gewachsen gereift in diesem Ding. Aber irgendwo in ihm schlummert das halt einfach immer noch. Das ist der Soul. Er ist nicht der perfekte, ausgewogene Jedi, den man lieber hätte vielleicht bei ihm.
Und wir wissen ja auch noch nicht genau, was er für eine Verbindung mit dem Qui-Mir hat. Weil das ist ja auch noch irgendwann in der Vergangenheit vorgekommen.
Stimmt, da ist auch noch etwas, aber...
Keine Ahnung, wie es ja bei euch ist, aber ich habe doch noch recht viele Fragezeichen jetzt vor der letzten Folge.
Absolut.
Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass die achte Folge nicht wird länger. Sie wird wahrscheinlich nicht wesentlich. Die ist jetzt ein bisschen länger gewesen. Was ist 36, 37 Minuten?
44, glaube ich.
Ja, mit dem Abspann, der etwa 8 Minuten geht. Ich habe ein bisschen Angst, wenn jetzt die auch nicht gross länger ist, die letzte Folge, dass die eine oder andere Frage unbeantwortet wird bleiben oder irgendwie sogar auf eine Staffel 2 irgendwie hindeuten, wo man ja noch nicht mal weiss, ob es das wird geben. Erfolgreich ist es ja von den Klickzahlen, Streamzahlen.
Absolut.
Ich hätte schon gerne noch ein paar Antworten, jetzt, bevor die erste Staffel abgeschlossen wird. Also, sonst fühle ich mich dann wirklich irgendwie an der Nase rumgeführt.
Ja. Finde ich auch. Abgeschlossen sollte sie schon wirken, bin ich auch bei dir. Dann machen wir doch Schluss für heute. Danke euch beiden wie immer viel, viel mal fürs Mitmachen und Mitdiskutieren.
Danke dir, danke euch.
Danke fürs Zuhören und sind doch nächste Woche beim Grande Finale wieder mit dabei. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin möge die Macht mit euch sein.
Always.
Ciao miteinander.
Spoilerfabrik.
Close your eyes.
Someone is killing Jedi.
Star Wars.
The Acolyte.